Ich war im Judo auch gar nicht so schlecht. Ich habe den grünen, bis zum grünen Gürtel bin ich gekommen. Ich war auch irgendwie so bis 30 und 33 Kilo Kreis- und Bezirksmeister.
Und was die wenigsten auch wissen, du stammst ja aus einer Metzger-Dynastie, ähnlich wie Stefan Raab, ja?
Wir haben das Operation Gold genannt, ja? Und dann haben wir, ich will das mal bewusst so aufdrücken, richtig einen auf die Schnauze bekommen.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible turnaround from twice runner-up here, Patricia Solia. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
Richard, ich muss heute mal mit dem Lob anfangen. Mir haben die letzten zwei Tage richtig gut gefallen. TTBL Playoff-Halbfinals auf Eurosport und Sportdeutschland TV. Du als Kommentator mit Speedy Fetzner und Jörg Roskopf an deiner Seite. Ich würde dich schon fast den Gerd Rubenbauer des Tischtennis nennen. Kannst du damit leben?
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ping-Pong-Brause-Podcast. Ja, du merkst, Benedikt, ich bin noch so ein kleines bisschen im Kommentatoren-Mode. Nein, aber Spaß beiseite. Das macht natürlich viel, viel Spaß. Sind immer so ein paar Herausforderungen, die man natürlich dann auch sich stellen muss. Aber ich mache das ja mehr oder weniger schon seit vielen Jahren und ist immer wieder ja eine schöne Abwechslung zu dem, was man sonst eben so macht.
Ja, das stimmt. Und das Feedback ist ja meistens auch ganz gut bei dir. Was macht dir daran so Spaß? Du bist da, glaube ich, auch bei der ITTF dann mal so reingerutscht oder machst das schon ziemlich lang? Erzähl doch mal, wie das dazu kam.
Also das war eigentlich diese Geschichte. ITTF war sehr, 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 sehr spannend. Vor vielen, vielen Jahren hat mich damals eben die ITTF mal angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, so als Color Commentary, haben die das damals genannt, das ist so der Co-Kommentator, der so ein bisschen Farbe ins Spiel bringt, eben einzuspringen. Und daraus hat sich eine langjährige Zusammenarbeit entwickelt, war damals natürlich insofern nochmal eine extra Herausforderung. Mein Englisch ist vernünftig, aber das eben so, ja, ich sag mal, emotional und flüssig rüberzubringen. Das war am Anfang schon ein bisschen speziell, aber es hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist das, was man bis heute eigentlich merkt, dass ich da mit sehr großen Emotionen dabei bin. Für mich ist es immer so eine Sache, da kann ich nicht mit, wenn ich einen Kommentator höre oder Kommentatoren höre, die emotionslos, ohne Leben das Ganze eben kommentieren. Und das war eigentlich immer so mein Credo, dass ich gesagt habe, Mensch, da muss man das Herzblut sozusagen aus dem Mikrofon laufen sehen. Und das versuche ich eigentlich bis heute umzusetzen. Und mit der ITTF, das war für mich eine große Wertschätzung und gleichzeitig ein Highlight meiner Kommentatorenlaufbahn, ist schon ein paar Tage her. Man muss sich das so vorstellen, bei einer WM, da sind viele Tische immer gestreamt worden, 4, 5 Tische und meist eben in Zweierpaarungen eingeteilt. Und jetzt war es so, dass 2014 bei der Mannschafts-WM das Finale Deutschland gegen Japan stattgefunden hat. Ja, war ja wirklich Deutschland gegen Japan, sage ich. Deutschland gegen China, im Halbfinale Deutschland gegen Japan. Und ich hatte eigentlich Deutschland gegen Japan mitkommentiert, das Halbfinale. Und war nicht vorgesehen fürs Finale Deutschland gegen China. Und und dann hat die ITTF kurzfristig gesagt, hey, lass uns mal was in Anführungszeichen Verrücktes probieren.
Nehmt
mal den Richard Brause mit dazu. Das fand ich damals spannend. Also man hat da ja heute dieses Duo, ne? dieses Gespann, Hauptkommentator und Co-Kommentator. Und wir haben damals kurzfristig so ein Dreigestirn gemacht, Johnny Cohen, Don Parker und ich. Und das mag vielleicht jetzt so auf den ersten Blick als too much klingen, aber gefühlt so zumindest in meiner Erinnerung war das ein absolutes Highlight, weil wir uns die Bälle richtig gut zugespielt haben. Es war ein tolles Finale damals mit Dmitri Ovtcharov gegen Zhang Yike, der ja im Laufe des Spiels sich wirklich in so einen Rausch gesteigert hat. Und das war also echt spannend, eine tolle Geschichte damals 2014. Und ich mache das immer noch in regelmäßigen Abständen, deutlich weniger für die ITTF. Ich kann natürlich nicht mehr so viel reisen, um mich einfach dann nur auf das Kommentatoren-Dasein zu konzentrieren, sondern man darf es auch sehen, ich habe das früher auch in erster Linie bei den ganz großen Events gemacht, vor allem in der Zeit, als ich in der Werner Schlager Akademie eben war. Und jetzt mache ich es ja sehr selten für die ITTF, die letzten 2 Jahre eigentlich gar nicht mehr, aber eben immer wieder mal gerne in Deutschland für die TTBL oder eben für Sportdeutschland, wenn sich das mal in Deutschland ergibt, und jetzt halt auch mal für Eurosport, war schon speziell.
Ja, ich wollte ja als Kind wollte ich mal Fußballkommentator werden, hat nicht ganz geklappt. Aber was ist denn so als Kommentator, was so die Herausforderung? Ich meine, es klingt ja immer alles sehr easy bei dir, klar, du kannst gut reden, du hast einen unheimlichen Sachverstand und Wissen über Tischtennis, aber ich stelle mir das trotzdem relativ schwer vor, sich dann vor so ein Mikro zu setzen und dann jetzt so wie gestern zum Beispiel 3 Stunden das wegzukommentieren.
Also es sind so ein paar Sachen. Man sieht's und man nimmt's auf und dann muss relativ schnell über das Hirn der Weg zum Mund wiedergeführt werden.
Da gibt's öfters mal Fehler beim Filmen.
Da kann tatsächlich das eine oder andere auch mal falsch laufen. Also ganz schnell aufzunehmen, ganz schnell umzusetzen und das eben zu versuchen, in einfachen Worten zu erklären. Es hat manchmal so ein bisschen was vom Betreuen. Du musst von außen drauf gucken und das versuchen, auf den Punkt zu bringen. Das ist tatsächlich, wenn ich so selbstkritisch bin, bei mir manchmal, ich sag mal, die Herausforderung, dass ich, durcherzähle. War auch wirklich jetzt für Eurosport nochmal ein bisschen was anderes. Man muss sich das so vorstellen, jeder hat das ja so ein bisschen anders gehandhabt. Eurosport arbeitet in erster Linie mit Profi-Kommentatoren. Wir sind also auch vorher gebrieft worden, nachher gebrieft worden. Und man bekommt dann so eine Rückmeldung. Naja, Richard, du hast das ziemlich gut gemacht. Achte bitte mal drauf. Du hast 2 Füllwörter, die du sagst. Einmal ist es das kleine Wörtchen ja, was deutlich besser ist als das Wörtchen Aber das Ja muss eigentlich versucht werden, rausgenommen zu werden. Und dann habe ich ein bisschen zu viel ein bisschen gesagt. Und das finde ich natürlich spannend, weil das nimmt man natürlich schon mit und versucht das auch zu verbessern. Und ja, und dann, wenn man selbst mal zu Hause ist und sich einen Kopfhörer aufsetzt und dann einfach nur versucht, still zu sein, dann merkt man, dass 2-3 Sekunden, in denen man nichts sagt, mitunter lange klingen. Und dann ist tatsächlich was, und das kann ich tatsächlich auch noch ein bisschen besser machen, ich versuche ja da auch immer in gewisser Weise selbstkritisch zu sein, das Ganze auch mal wirken zu lassen, ist eine Herausforderung, weil man natürlich immer erstmal erzählen möchte, weil man natürlich auch angehalten ist, durchgängig zu kommentieren, aber dann im richtigen Augenblick mal eine Pause zu setzen und einen Ballwechsel ohne Kommentar eben zu machen, das ist natürlich auch erstmal wichtig. Aber nochmal, für mich ist das ein Spaß, eine zusätzliche Geschichte, die ich gerne mal als Abwechslung mache. Und ja, ich möchte mich natürlich auch als Kommentator noch weiterentwickeln.
Da warst du dieses Jahr übrigens. Jetzt höre ich drauf. Das ist wie bei mir, wenn ich sage ja das leider das immer so oft. Und ich kann mir das aber danach nicht anhören, weil ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe da echt ein Problem mit. Deswegen höre ich mir auch unsere Podcasts. Ich höre die immer so. Bei mir spule ich immer weiter, nur dass, falls irgendwas ist. Aber aber das fällt, glaube ich, auch.
Siehst du, also, jetzt hast du auch das Ja gesagt.
Stimmt, aber besser als das habe ich ja gelernt. Aber ich glaube, das fällt vor allem einem selbst aus, ja, oder an den Profis. Also mir als Zuhörer zum Beispiel, wenn ich jetzt dich anhöre oder anschaue, fällt das gar nicht auf. Also das,
Die entscheidende Sache ist, dass man, glaube ich, hier sich schon versuchen muss, dann ein bisschen weiterzuentwickeln, ja. Ja, aber tatsächlich ist es natürlich auch nicht meine erste Priorität. Nur ich nehme sowas gerne mit, um einfach zu sagen, hey, das ist was, wo man lernen kann. Ja, das ist durchaus eine Geschichte, die man vielleicht dann, wenn man als Sportdirektor eine Präsentation hält, ja auch für sich reinnimmt, und ein flüssiger Vortrag, der schadet nicht nur beim Kommentieren.
Das stimmt. Adam Bobrow, der ITTF-Kommentator, Paradiesvogel, die meisten unserer Hörer werden ihn wahrscheinlich kennen, du kennst ihn auch ganz gut. Was hältst du von seiner Art zu kommentieren?
Eine Sache hat er tatsächlich, die mir richtig gut gefällt. Er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube, sondern er ist auf jeden Fall immer sehr, sehr mit Emotionen dabei. Ja, das finde ich eine Sache, die erste Sache ist, und deswegen finde ich ihn auch einen sehr, sehr guten, super Kommentator. Vielleicht manchmal, dass er, das wäre so mein Gefühl, sich selbst etwas zu sehr in den Vordergrund nimmt, das Ganze zu sehr, ich will es mal neudeutsch ausdrücken, eventisiert, zu sehr die Show in den Vordergrund stellt, aber das ist ein bisschen eine Geschmackssache. Für mich ist er ein sehr guter Kommentator, weil er eben wirklich diese Emotionen ziemlich gut rüberbringt.
Ja, so ist das. Aber das Allerwichtigste, die wichtigste Erkenntnis seit unserem letzten Podcast ist, lieber Richard, es wird wieder Tischtennis gespielt im Profibereich. Ja. Natürlich die Playoffs, du hast sie jetzt miterlebt, die beiden Halbfinals, nur ein Spiel im Vergleich zu sonst, wo man ja zwei Siege braucht, um das Finale einzuziehen, ohne Doppel. Vielleicht mal zu gestern, Borussia Düsseldorf gegen TTF Liebherr Ochsenhausen. Es sah alles nach einem Finaleinzug von Borussia Düsseldorf aus bis zur 2:0 Führung. Was ist dann passiert in diesem Spiel?
Also es war angerichtet, wie man so schön sagt.
Es war angerichtet, ja.
Das ist das schrecklich Schöne am Tischtennis. Wenn Borussia Düsseldorf dieses Spiel 3:0 gewinnt, dann sagt jeder Mensch, Borussia Düsseldorf hat einmal mehr ein Ausrufezeichen gesetzt und war im richtigen Augenblick da. Wenn Borussia Düsseldorf 3:1 gewinnt, dann sagt jeder, ja, Timo Boll, einmal mehr 2 Punkte. Der dritte kam irgendwo her und es ist alles wie sonst. Jetzt musst du sagen, ja, Düsseldorf hat, ich glaube, schon eine Chance liegen lassen. Aber es war jetzt auch nicht so, dass es da 6 Matchbälle zu einem Sieg gab. Ja. Das sind alles Matches auf Augenhöhe gewesen. Und jetzt zunächst mal aus DTDB, aus deutscher Sicht, Timo Boll hat, finde ich, eine sehr gute Performance irgendwo geliefert gegen Simon Gauzy, gegen den er sich oft auch schon schwer getan hat. Den hat er wirklich extrem dominiert. Und wenn eine Nummer 8 der Welt oder eine Nummer 10 der Welt gegen eine Nummer 6 der Welt spielt, dann ist das ein Spiel auf Messers Schneide. Also Hugo Calderano hat bei 8-6 Rückstand 4 sehr, sehr gute Bälle gespielt. Da kann sich Timo eigentlich aus meiner Sicht nicht viel vorwerfen. Und ja, dann ist das halt manchmal so, dass dann das etwas glücklichere Ende auf der anderen Seite eben liegt. Ochsenhausen hat das Ding dann am Ende, vor allem mit einem herausragend aufspielenden Gauzy gegen Carlsson, wobei eben Gauzy auch insgesamt sehr gut gegen Carlsson spielt. Also diese Aufstellung war schon, ich sag mal, in der Hoffnung, dass man sagt, wenn das Break gegen einen der Ochsenhäuser gelingt von den Spielern Carlsson oder Kallberg, dann war das vielleicht die Hoffnung, dass Carlsson gegen Calderano was machen kann, weil der tatsächlich sehr gut gegen Calderano spielt und dann mit einer hoffentlich 2-0-Führung aus Düsseldorfs Sicht dann eben Kallberg gegen Diaz spielt und vielleicht zumacht oder eben Timo gegen Calderano spielt und zumacht bei 2-2. Auch wenn das eine Drucksituation ist, waren dann doch die Chancen ein bisschen mehr im normalen Head-to-Head auf den Seiten von Ochsenhausen, auf den Seiten von Simon Gauzy. Es ist eine Chance gewesen, die Düsseldorf liegen gelassen hat, aber ist natürlich auch kein Weltuntergang. Das war ein Spiel auf Messers Schneide, auf Augenhöhe, mit dem etwas glücklicheren Ende für Ochsenhausen.
Ja, war ja auch der Tenor davor, es ist ein 50-50-Spiel. Und der Düsseldorf hatte ja sowohl im dritten Spiel als auch dann im zweiten Einzel von Timo Boll Führungen im Entscheidungssatz, hat die nicht genutzt. Bei Borussia Düsseldorf muss man aber vielleicht schon ein bisschen sagen, dass man zumindest aktuell auch schon sehr abhängig von Timo ist, oder? Wenn er keine 2 Punkte liefert, wird sehr schwer, was es für Timo natürlich auch ein bisschen schwerer macht, weil der Druck...
Auf jeden Fall. Also wenn man mal schaut, da ist natürlich viel darauf ausgerichtet, dass Timo 2 Punkte machen muss. Das wird die Herausforderung sein. Man sieht, wenn eben ein Hugo Calderano auf der anderen Seite steht, der ja wirklich ein Top-10-Spieler ist, auf Augenhöhe mit Timo, dann muss natürlich auch der Rest der Mannschaft in Anführungszeichen liefern. Im Endeffekt, wenn man mal jetzt schaut, Calderano hat 1 Punkt gemacht, Gauzy hat 1 Punkt gemacht, Diaz hat 1 Punkt gemacht. Das hat da eben Borussia gestern in dieser Form so nicht geschafft. Muss sich Borussia jetzt nochmal ein Stück weiterentwickeln. Wobei nochmal, wir sprechen auf einem allerhöchsten Niveau. Spieler, die eben in der Lage sind, da gegen einen Diaz, der sich wirklich auch gut weiterentwickelt hat, sicher zu gewinnen, das ist nicht ganz leicht. Und Anton Kallberg, der hat sich ja wirklich auch deutlich entwickelt und auch da ist er ganz nah an einem Sieg dran gewesen. Wenn er einen Punkt mehr macht, bei 9-2 waren das auch wirklich zwei recht glückliche Bälle. Und da war eigentlich Kallberg am Drücker, dann spricht man jetzt in eine ganz andere Richtung. Also insofern, ich würde da gar nicht zu tief in diese Quo Vadis Borussia Düsseldorf gehen, weil ich glaube, das wäre eine komplett falsche Richtung. Die Spieler haben sich weiterentwickelt, gar keine Frage, sowohl in Karlsson, sonst hätte er nämlich nicht gegen Calderano gewinnen können, als auch in Kallberg. Aber klar ist, dass, ich sag mal, in Gosi und in Calderano, das sind zwei Spieler, die gegen einen Timo Boll eben auch auf Augenhöhe spielen können. Und ein Schwergewicht wie Timo Boll hat Borussia im Augenblick nur in Timo Boll. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein bisschen der Unterschied zu Ochsenhausen. Die haben eigentlich mehr Varianten. Aber Borussia Düsseldorf normal hat gestern ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt. 2 Punkte mehr bei 9-2. Dann spricht man jetzt von einer ganz anderen Richtung.
Ja, das bedeutet auch, es gibt die Wiederholung des Vorjahresfinals, das du ja auch kommentiert hast. Das heißt, du hast es auch in seiner Gänze gesehen. Der 1. FC Saarbrücken hat wieder den Weg ins Finale gefunden gegen Werder Bremen 3-0. Relativ klare Sache mit einem auch starken Patrick Franziska. Ja. Wie hast du das Spiel gesehen? Ist Saarbrücken jetzt endlich reif für den Titel? Sie haben jetzt quasi, ich glaube, den dritten Anlauf mit dem Pokalfinale noch. Wie hast du das Halbfinale erlebt?
Also da war Saarbrücken wirklich bereit. Also die haben jetzt für mich nicht das Gefühl vermittelt, dass sie zufrieden damit sind, ins Finale zu kommen. Ne? Manchmal ist man ja so, dass man zwar immer das Ziel hat, ich will gewinnen, aber manchmal sagt man, ja gut, jetzt der erste Schritt, ins Finale kommen. Manchmal muss man 2, 3 Anläufe nehmen, um am Ende dann bereit zu sein, einen großen Titel zu gewinnen. Bei Saarbrücken sehe ich einen sehr, sehr stabilen Shan Kuhn, der gemeinsam mit Patrick Franziska die Mannschaft führt. Shan Kuhn sehr, sehr stabil. Patrick Franziska, der aus dieser Trainingspause, die ja keine Trainingspause war, er konnte ja ziemlich gut durchtrainieren, in einer sehr guten Form zurückgekommen ist. Genauso wie das ein Timo Boll oder ein Calderano gemacht hat. Ich glaube, dass die alle ganz gut trainieren konnten oder eben dann auch ganz gut diese Zeit, wo sie vielleicht nicht trainieren konnten, überbrücken konnten. Ja, und vielleicht, das bin ich so ein bisschen offen, wird das Zünglein an der Waage die Nummer 3 sein. Das könnte auf Seiten von Ochsenhausen eben Diaz oder Fegal, tendenziell eher Diaz sein. Und auf Seiten, je nachdem, wie die Aufstellung eben jetzt gewählt wird, Saarbrücken eben und Darko Jorgic. Ist schwer zu sagen, gefühlt hätte ich ein Tickchen mich für den 1. FC Saarbrücken jetzt mal entschieden. Aber ja, ist ganz, ganz schwer.
Ja, das Vorjahresfinale war ja auch knapp, obwohl 3-0 waren, glaube ich, auch damals alle Spiele im fünften Satz. Und auch mit 2-0 Führungen auf Seiten Saarbrücken. Also es wird eine ganz enge Sache. Du möchtest dich wahrscheinlich nicht festlegen, so wie ich dich kenne. Auf einen Sieger oder sagst du doch Saarbrücken?
Ich sag's nochmal, ich gefühlt hätte ich gesagt, Saarbrücken ist jetzt reif.
Saarbrücken ist reif. Ja. Für Ochsenhausen weiß man, die haben ja auch einen größeren Umbruch jetzt in der neuen Saison. Es verlassen also Gosi und Calderano bleiben als Stützen der Mannschaft, aber ansonsten die anderen drei verlassen den Verein. Es gibt einen neuen Trainer. Saarbrücken, Shan Kuhn verlängert, Patrick Franziska da. Wenn du so auf die nächste Saison dann auch blickst und aufs Finale, ist das so ein bisschen vielleicht auch nicht die letzte Chance für Ochsenhausen, aber könnte sein, dass Saarbrücken jetzt vielleicht die neue Nummer 1 wird. Düsseldorf, haben wir gerade schon gesagt, ein bisschen abhängig von Timo Boll, da weiß man auch nicht, wie viel spielt er und so weiter und so fort. Wie siehst du so ein bisschen die Perspektive und die Gewichtung in der TTBL?
Ja, also ich denke, insgesamt muss man mal über die TTBL gucken. Ich glaube, dass Düsseldorf nach wie vor eine der führenden Mannschaften sein wird. Gar keine Frage. Natürlich etwas mehr eine Abhängigkeit von Timo Boll, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass ein Ricardo Walter, der vielleicht das Zünglein an der Waage in so einem Finale hätte sein können, dass der eben nicht hat spielen können, immer noch verletzt. Wir dürfen auch nicht vergessen, Düsseldorf mit Karlsson, der im Finale gegen Calderano gewonnen hat, Kalberg, der sehr, sehr jung ist, da kann sich eine Menge auch noch innerhalb einer Saison entwickeln. Also insofern würde ich nach wie vor Düsseldorf nennen. Ich würde nach wie vor Saarbrücken nennen und Calderano und Gauzy, also aus Ochsenhauser Seite. Da hängt tatsächlich ab, was für eine Politik oder was für eine Einsatzidee jetzt in Ochsenhausen hinter der Mannschaft insgesamt steht. Vielleicht sagen sie, naja, wir machen reduzierte Einsätze von Calderano und Gauzy, ähnlich wie das bei Timo in Düsseldorf ist. Aber wenn die sich so ein bisschen abwechseln, dann steht vielleicht am Ende Ochsenhausen wieder unter den ersten vier. Und dann sprechen wir von einer Mannschaft wie Calderano, Gauzy und Kanak. Können die am Ende auch wieder ganz oben sein. Kanak Jha hat sich wirklich sehr, sehr gut insgesamt entwickelt. Saarbrücken wirkt für mich allerdings sehr, sehr fokussiert auf eine Bundesliga-Saison und auch sehr, sehr gereift. Man darf ja nicht vergessen, da ist Thomas Polanski auch noch im Hintergrund, auch ein junger tschechischer Spieler, der aus meiner Sicht eine gute Perspektive hat. Also diese Mannschaften, die würde ich da nach wie vor als führend einschätzen. Man muss ein bisschen abwarten. Ochsenhausen hat das ja auch in den letzten Jahren immer wieder propagiert, aus dem Master College Spieler zu integrieren. Ja. Kanak Jha gehört jetzt nicht zu dem Master College. Der hat andere Wege genommen. Ist jetzt eben so ein bisschen als Nachfolger von Stefan Fegerl für die Bundesliga-Mannschaft dort hinzugekommen. Und dann muss man abwarten, was mit den jungen Spielern ist, die sie da integrieren und was für eine Politik wirklich am Ende da gefahren wird. Da bin ich einfach auch nicht nah genug an Ochsenhausen dran. Das Potenzial, wenn sie dann mit der ersten drei spielen, ganz vorne mitzuspielen, haben sie ja nach wie vor.
Die nächste Saison verspricht auf jeden Fall eine interessante zu werden. Es gibt ein neues Team mit Bad Homburg. Es kommt zum Beispiel Quadri Aruna in die TDBL. Eine Legende wie King Kara ist wieder dabei. Also es wird spannend. Vielleicht jetzt nochmal zu den zwei Halbfinals. Frage 1 dazu. Es war ja jetzt quasi wirklich der erste Leistungstest. Also es gab schon andere Turniere, aber jetzt wirklich einen mit richtigem Wettkampfcharakter. Wie hast du das so erlebt? Haben wir da wirklich jetzt irgendwie einen Unterschied gesehen zur Vor-Corona-Zeit? Nicht nur spielerisch an sich, sondern auch die Unterschiede von den Spielern. Hat man irgendwie gesehen, der eine ist da besser durchgekommen, der andere weniger. Gut.
Also unterm Strich sage ich, die Top-Spieler, das ist so mein Gefühl von dem, was ich gesehen habe. Wir haben ja nicht nur jetzt die TTBL gesehen, sondern auch das Düsseldorf Masters, wo wir unsere gesamte Trainingsgruppe mit Borussia Düsseldorf, mit der Nationalmannschaft, mit den U23-Spielern, wo wir die an den Start bringen können, was eine super Geschichte ist, um einfach Wettkampf zu simulieren. Aber unterm Strich glaube ich, dass man merkt, die haben ziemlich intensiv trainiert. Es ist mitunter so ein bisschen hölzern, aber es ist eben wirklich auch ganz bewusst, das bisschen reinzubringen. Es ist ein bisschen hölzern. Also so extrem sind die Unterschiede nicht. Die meisten sind, glaube ich, ganz gut durch diese Trainingsphase oder Nicht-Wettkampfphase durchgekommen. Die Topspieler haben ja auch gar nicht so viel eine komplette Trainingspause einlegen müssen. Wir dürfen ja nicht vergessen, ich sage immer so, Tischtennis sind ja die Kellerkinder, da haben sich viele daran erinnert, dass sie eben Tische in den Kellern haben und wenn dann eben in dieser Phase auch mal an technischen Dingen gearbeitet wird, auch mal ohne Wettkampf, das ist ja genau das, was die Trainer auch immer wieder einfordern, dann muss das gar nicht so schlecht sein, weil was man natürlich immer hat im Top-Bereich, man hat im Hinterkopf, okay, ich muss jetzt gut trainieren, weil der nächste Wettkampf kommt schon. Und dieser nächste Wettkampf kommt schon, dieses Gefühl ist so ein bisschen jetzt zur Seite geschoben worden und man kann vielleicht in Ruhe an ein paar Schwächen arbeiten. Und ich denke schon, dass alle eigentlich, die ich bis jetzt hier in so einem simulierten Wettkampf oder echten Wettkampf gesehen haben, das ganz gut gemacht haben. Das war schon in Ordnung, wird trotzdem jetzt langsam wieder Zeit, früher oder später in die Wettkämpfe einzukehren.
Hast du da auch einen Einblick über den Leistungsstand in anderen Ländern oder anders gefragt, wenn jetzt Olympia wäre, Wie gut wäre Timo Boll im Vergleich zu anderen Nationen? Also kann man da irgendwie einen Vergleich ziehen oder ist es selbst für dich als Insider schwierig da?
Das ist schwer. Das ist schwer, weil ich weiß nicht, wie Korea, wie Japan, wie China aufgestellt ist. Ich vermute aber, dass das vergleichbar ist, dass sich also da die Unterschiede nicht groß verschoben haben. Ich weiß, in China haben sie sehr interessiert auf unser Düsseldorf Master geguckt, weil eben in China tatsächlich auch ja allgemeine Wettkämpfe, soweit ich weiß, nicht erlaubt waren. Die sind ja alle in Macau, die Nationalmannschaft, zusammengezogen worden.
Vielleicht. Casino wahrscheinlich, oder? In erster Linie.
Das tatsächlich nicht. Ich glaube, die haben die Erlaubnis nicht bekommen, aber vielleicht ist der eine oder andere ausgebüxt. Ja. Nein, aber Spaß beiseite. Die hatten sich tatsächlich erkundigt und ja, wer weiß, vielleicht gibt es das Macau Masters demnächst. In Japan hatte ich lange gehört, dass die Zentren offen blieben. Dann waren sie mal geschlossen. Da wird das ähnlich sein. Wir hatten das ja von ganz früher gehört. Harimoto hat sein Wohnzimmer früher ja schon ausgeräumt gehabt. Vielleicht ist der Tisch noch dort in seinem Wohnzimmer. Und Korea hatte ja relativ früh auch die Zentren ja wieder aufgemacht. Insofern glaube ich, dass die alle im Training sind und natürlich ja einen vergleichbaren Gesamtzustand haben, wie wir jetzt eigentlich auch.
Ja gut, es ist aktuell sowieso noch fraglich, wann es weitergehen wird, auch mit internationalen Wettkämpfen. Die WM wurde jetzt ziemlich sicher auch verschoben aufs nächste Jahr, klang zumindest so in der letzten Mitteilung von der ITTF. Noch eine weitere Frage, wie hast du die ganze Atmosphäre, die ganze Stimmung, wie hast du das erlebt jetzt in Saarbrücken und in Düsseldorf? Und vielleicht, wir können das Düsseldorf Masters auch gerne mit reinnehmen. Wie ist das?
Ja, das ist tatsächlich so der Hauptunterschied. Also wir sind ja jetzt nicht eine Sportart, die immer vor Abertausenden spielt. Das ist jetzt nicht wie Fußball. Aber tatsächlich, vor allem auch die Nationalspieler, spielen ja relativ häufig vor einer guten bis sehr guten Kulisse. Ja, wenn ich eine German Open nehme, da sind 10.000, 15.000 Zuschauer, eine WM, die sind auch meist recht gut besucht oder selbst ein Bundesligaspiel in Düsseldorf, meist 1.000 Zuschauer zumindest. Ja, also da hat man immer so diese emotionale Ebene und ich hatte jetzt mal mit Dimitri gesprochen und er sagt, na, das ist schon ein bisschen komisch, also wenn du einen richtig guten Ballwechsel machst und der Einzige, der sich da abfeiert, ist man selbst. Das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, dass dann tatsächlich dieser kleine Unterschied mitunter in der Leistung nochmal sich 5 oder 10% in so einen Flow zu bringen, dass das vielleicht so ein bisschen fehlt. Aber das ist auch normal. Also ist auch unabhängig von der Sportart. Tischtennis, viele andere Sportarten haben das ja genauso. Wenn man dort mit den Sportlern spricht, sagen die, Mensch, die Zuschauer haben mich getragen im Fußball, der 12. Mann. Das fehlt tatsächlich im Tischtennis auch. Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja, wenn diese Zeiten etwas zeigen, dann, dass der Sport von Emotionen lebt und im Großen und Ganzen auch von seinen Zuschauern. Ja, das ist spannend. Am Sonntag Finale. Du bist wieder am Mikrofon. Eurosport, ich glaube, auf Eurosport erst ab 14 Uhr geht's los. Eurosport erst ab 15:15 drauf. Genau. Auf sportdeutschland.tv oder TTBL-TV kann man es von Anfang an anschauen. Co-Kommentator hast du auch wieder?
Rossi ist wieder dabei.
War sehr lustig. Das Düsseldorf Masters, jetzt 2 Ausgaben. Das erste hatte Timo Boll. Irgendwann ist der Edding kaputt und hast du schwarze Finger. Da mache ich ein Foto von und stelle es auf unseren noch nicht vorhandenen Instagram-Kanal. Das erste Turnier hat Timo gewonnen, das zweite jetzt Dima, das dritte wird wahrscheinlich jetzt am Montag, Dienstag auch wieder stattfinden. Ist jetzt schon fix, wie viel von diesen Turnieren es gibt, bis es ein Finalturnier gibt?
Ja, also geplant ist es tatsächlich so, dass wir bis in den August reinspielen. Da muss ich das so vorstellen, wir haben für die Düsseldorf so von den Örtlichkeiten nicht so perfekt kennen, wir haben ja ein super Zentrum dort in Düsseldorf mit 3 großen Hallen, ausschließlich für Tischtennis. Und Borussia Düsseldorf als Veranstalter hat quasi ihren Arak Center Court zur Verfügung gestellt. Wir werden das jetzt zukünftig häufiger auch an 3 Tagen mit Best of 7 spielen. Das ist so die Neuerung, weil wir gesagt haben, Mensch, Best of 5 ist eine Sache. Wir wollen natürlich aber auch, um diese Wettkämpfe später zu simulieren, Best of 7 mit reinbringen. Da wird gespielt möglicherweise Montag, Dienstag, Donnerstag, vielleicht in einem nächsten Schritt auch über die Wochenenden. Und man muss sich das so vorstellen, dass eine Halle eben an diesen gesagten Tagen in den Phasen der Spielen komplett zu ist für den normalen Betrieb. In Düsseldorf trainiert ja gleichzeitig unser Partner vom Westdeutschen Tischtennisverband, Borussia Düsseldorf, macht dort die Tischtennisschule, alles, was dazu kommt, natürlich alles ein bisschen runtergefahren nach wie vor. Aber für uns ist es eben wichtig, dass wir in zwei Hallen intensiv weiter trainieren, intensiv an unserer Form und an der Technik weiterarbeiten können. Und ja, und Rossi und Lars und Helmut, ja, wenn man so will, besprechen dann immer mit den Spielern, dass wir dieses 16er Feld immer entsprechend besetzen. Wir haben so einen Pool aus 20, 25 Spielern, zusätzlich dann gegebenenfalls, das wird sich in den nächsten Wochen entwickeln, weitere ausländische Spieler, so wie Kanak Jar, der das letzte Mal mitgespielt hat. Und so wird das von Woche zu Woche ein bisschen unterschiedlich sein. Wir werden vielleicht auch überlegen, ob wir mal ein Damenturnier spielen. Also die Idee ist wirklich simulierte Wettkämpfe, um sich eben dann, wenn es wirklich losgeht, gut vorbereitet zu zeigen.
Super. Das kann man alles auch auf www.tischtennis.de und www.borussia-düsseldorf.de/Düsseldorf-Masters, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher.
Benedikt, du bist mein Held, dass du das hier so runterbeten
kannst. Ja, ich bin mir aber nicht sicher. Ohne Gewehr würden es jetzt bei
mir sagen. Und er hat es nicht abgelesen, das sage ich.
Ich habe es nicht abgelesen, nee, aber das, ja, da kann man auf jeden Fall live Tischtennissport sehen mit einem Wettkampfcharakter und es macht auch Spaß, sind gute Spiele dabei, ja. Auch spannende Spiele, wie gesagt, zwischen Nachwuchskader und ausländischen Spielern und Nationalspielern von uns. Also sehr spannend. Ja, so, schön, endlich konnten wir uns mal über Tischtennis unterhalten. Ja. Über richtiges, nicht nur über die Theorie. Du hast gesagt, es ist ein schmaler Grat, aber ich hatte vorgeschlagen, dass wir uns mal heute über dich unterhalten. Wow. Das haben wir in der ersten Folge ja schon kurz angerissen, aber du bist ja doch eine Ikone des Tischtennis.
Danke, lieber Benedikt, was möchtest du trinken? Das ist ja Wahnsinn.
Ich überschütte dich heute mit Komplimenten und Lob, ist mir selber schon unangenehm. Da wird meine Frau wieder Protest einlegen, warum ich das bei ihr nicht so häufig mache. Nein, du hast eine, ich hätte fast gesagt, bewegte Geschichte, aber einen sehr interessanten Werdegang. Und ich hatte ja schon in der ersten Folge mal den Wikipedia-Beitrag von dir rausgesucht. Ach, apropos, ich hatte übrigens auch kurz einen Wikipedia-Beitrag. Das habe ich, ja, ein netter Arbeitskollege hatte die erste Folge gehört und hatte mir dann einen angelegt, Benedikt Probst und so, ja, bekannt, Tischtennis-Prominenter oder irgendwie sowas. Und er hat genau eine Stunde war der bei Wikipedia online. Dann war noch so eine Warnmeldung, war da dort gestanden, dass er demnächst wegen ausreichend bewiesener Irrelevanz gelöscht wird. Tatsächlich war das der Wortlaut, den dann war er weg.
Aber ausreichend bewiesener Irrelevanz.
Ja, oder ausreichend nachgewiesener Irrelevanz. Oder er ist auf jeden Fall Irrelevanz. Ja, ich habe noch ein Foto davon gemacht, auch was für unseren Instagram-Kanal. Genau, aber es gibt ja, ich habe auch noch was gefunden, wenn man dich googelt, in der Munsinger-Biografie, das ist ja so ein Personenlexikon, wo von Cäsar bis Donald Trump alle vertreten sind. Und ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, das ist aber sensationell. Da steht, Richard Brause war zunächst ein Tischtennisspieler von nationaler Spitzenklasse, ehe er sich in seiner zweiten Karriere den Ruf als eines der besten Trainer der Welt erarbeitete. Während seiner aktiven Zeit glänzte der Linkshänder vor allem mit gefährlichen Aufschlägen, wieselflinken Beinen und unbändigen Ehrgeiz, waren weitere seiner Charakteristika, die ihn in den 1990er Jahren zu einem der besten deutschen Tischtennisspieler machten. Zwar gelang ihm nie, weder national noch international der ganz große Erfolg, seine Mannschaftsdienlichkeit war jedoch über jeden Zweifel erhaben. Kannst du mit dieser Charakterisierung leben? Wie
ja,
flinke Beine?
Absolut. Wer hat das denn geschrieben?
Das weiß ich nicht. Das stand da nicht. Oder ich habe es nicht gefunden. Aber also ich war es nicht. Aber es war jemand, der dich gut kennt. Vielleicht Timo Boll, der da letztens in seinem Interview mit dir gesagt, dass du einer der schnellsten Spieler aller Zeiten warst im Tischtennis. Nein, kannst du, das sind ja oft so Attribute, die an dich rangetragen werden. Ist das dann?
Also ich denke, das ist ganz gut zusammengefasst. Also gut, das ist jetzt schon ja, ich sage immer 100 Jahre her. Tatsächlich muss ich sagen, ich bin mit meiner Spielerkarriere relativ im Reinen. Es ist genau wie dort eben gesagt wurde, den ganz großen Wurf den konnte ich nicht schaffen. Da hat vielleicht ein bisschen das Talent gefehlt. Also ich habe das mal so im Hinterkopf, da hat irgendeiner mal die deutsche Nationalmannschaft beschrieben, Anfang der 90er Jahre, und dann hat jeder so ein bisschen sein Fett wegbekommen, und mein Attribut war, und Brause fehlt einfach das Talent. Ich muss sagen, dann, wenn ich dann so die 90er Jahre Revue passieren lasse, mit dem Weg, den ich für mich eben genommen habe, dann war das schon so, dass ich mich selbst als sehr mannschaftsdienlichen Unterstützungsspieler einschätzen würde und eingeschätzt habe. Also auf gut Deutsch, es war klar, ein Rossi, ein Speedy, ein Peter Franz, die waren damals, ein Torben Wosig, ja, die waren damals ein Stück weit besser. Aber ich war auf dem Level, dass man wirklich mich mit gutem Gewissen gegen sehr viele Mannschaften einsetzen konnte. Und ich hatte damals tatsächlich so ein bisschen dieses Image, naja, den Brause, den sollte man an einem guten Tag vom Brause nach Möglichkeit nicht in einen der ersten Runden treffen, weil das könnte unangenehm sein. Ich habe tatsächlich so das ein oder andere an guten Ergebnissen gemacht, um der Mannschaft zu helfen. Ja, so bin ich dann irgendwo erste 60, 58 war mein höchstes in der Weltrangliste. Das ist dann schon diese, ich sag mal, erweiterte Weltspitze gewesen. Und wo ich so ein bisschen stolz drauf war, ist, dass ich tatsächlich der Mannschaft sehr verlässlich helfen konnte. Und wirklich, sobald eben mal ein Rossi oder ein Speedy oder ein Pitt irgendwo so ein bisschen gelahmt haben oder müde waren, vor allem in den Vorrundenspielen, dann konnte man die wirklich schonen, damit sie dann später liefern konnten. Und ich habe dann häufig geliefert. Und da kann ich ein bisschen stolz drauf sein. Insofern bin ich dann absolut mit mir im Reinen. Und Ehrgeiz war auf jeden Fall da. Meine Beine sind durchaus heute auch noch manchmal relativ flink, dass ich spielerisch vor allem, ich sag mal, wenn man das mit dem heutigen Tischtennis vergleicht, da irgendwo noch Defizite gehabt habe. Das ist einfach auch so gewesen. Also ich kann mit dem Artikel sehr, sehr gut leben. Der charakterisiert mich, glaube ich, ganz gut.
Das, was bei dir wirklich herausragend, wie du sagen würdest, ist oder wirklich sehr beeindruckend oder außergewöhnlich ist, du hast erst mit 12 Jahren das Tischtennisspielen angefangen. Also das ist ja heute wahrscheinlich noch undenkbarer als früher, aber trotzdem ist der Wahnsinn, mit 12 anzufangen und dann noch quasi unter die Top 60 der Welt zu kommen.
Also es ist wirklich so, dass wir sind ja immer wieder gefragt worden, auch in unseren Analysen, ihr müsst eure Konzepte aufmachen für Quereinsteiger. Und ich habe dann versucht zu schauen, wo es eben die Quereinsteiger gab, die es in der Relation in die Nationalmannschaft, in die Mannschaft wirklich geschafft haben. Das gibt's heute ganz, 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 ganz selten. Bei mir war es tatsächlich damals so, ich habe mit 8 Jahren einen Tischtennistisch geschenkt bekommen, mich dann aber festgelegt, dass ich lieber Judo mache. Ich war im Judo auch gar nicht so schlecht. Ich habe den grünen, bis zum grünen Gürtel bin ich gekommen. Ich war auch irgendwie so bis 30 und 33 Kilo Kreis- und Bezirksmeister. Ja, also es war durchaus okay. Aber mir hat da tatsächlich der regelmäßige Wettkampf gefehlt. Ja. Und dann habe ich irgendwann von einem Kumpel gesagt bekommen, Mensch, hier, lass uns doch mal ins Tischtennistraining wieder gehen. Wie gesagt, ich hatte einen Tischtennistisch zu Hause, habe dann auch immer wieder mal gespielt. Aber so ein richtig zielgerichtetes Training, das erste hatte ich eigentlich tatsächlich mit 12 in einem Verein und in der TG Niederroden damals. Und dann ging eigentlich alles relativ schnell. Und was mir unglaublich geholfen hat, ist, dass ich mit 12 Jahren gleich einen ziemlich klar strukturierten Trainer hatte. Und ich habe eigentlich keine Zeit vergeudet. Man hat das ja manchmal so, dass man 2, 3 Jahre, 4 Jahre so im Nichts dümpelt und einfach nur spielt. Ja, der macht nichts, der will nur spielen. Und das war bei mir tatsächlich nicht so. Und es hat mir von Anfang an eigentlich sehr geholfen.
Ja, ist beeindruckend. Wenn ich überlege, was ich mit 7 Jahren angefangen habe, unsere Leistungskurven haben sich relativ schnell gekreuzt und dann voneinander entfernt, muss ich sagen. Ja, und dann muss es aber schnell gehen. Du hast noch Abitur gemacht, bist mit 18 dann Profi geworden.
Ja. Ja, also es war, ich will mal so einen Zwischenschritt noch machen. Meine erste deutsche Meisterschaft habe ich mit 16 gespielt. Ja, damals mein großer Mentor im Hessischen Tischtennisverband, gab es ja eigentlich so ein Trainer-Duo, wenn man so will. Jürgen Lieder, Helmut Hampel. Erst Jürgen Lieder, danach eben Helmut Hampel. Und das waren auch die zwei, die mich sehr, sehr früh gefordert und gefördert haben. Und ich habe mein erstes Kadertraining eben mit 15, 16 gemacht. Das war mein erstes Landeskadertraining. Und dann gab es für mich eigentlich nur Tischtennis. Und ich erinnere mich auch an ein kurzes Gespräch mit meinen Eltern, wo ich denen quasi gesagt habe, naja, ich muss jetzt andere Prioritäten setzen. Und das Gespräch war wirklich relativ kurz, weil meine Eltern haben sehr deutlich gesagt, dass die Prioritäten, bis ich mein Abitur habe, noch nicht anders gesetzt werden sollten. Wir haben uns dann auf einen Kompromiss geeinigt. Ich habe trotzdem sehr viel trainiert, aber das Abitur, ich will mal sagen, 444 Punkte, das war ein Schnitt von 3,2. Ich mache das jetzt mal öffentlich.
3,1, ich habe 3,1. Ich habe früher mit Tischtennis angefangen und das bessere Abitur.
Ja, aber bestanden.
Bestanden.
Und dann habe ich eben wirklich ganz auf die Karte Tischtennis gesetzt. Und dann über den Weg nach Grenzau, das waren eigentlich so die ersten Jahre, Steinhagen, das waren die Vereine, die mich dann quasi so, ja, ich sag mal, auch geformt haben. Und ich bin ja sehr, sehr traineraffin. Ich saug ja relativ viel auf, ja, in dem Gestalt, dass ich versuche, sehr, sehr viel zu speichern. Und wenn ich jetzt einfach mal so auf die Spielerkarriere, was mich so geprägt hat, zurückblicke, und das hat dann später auch einen ganz starken Einfluss in meine Trainertätigkeit genommen. Lieder Hampel, das ist diese Schule, sehr, sehr technikaffin, sehr, sehr akribisch, auch hohe Umfänge. Ja, und dann haben wir eigentlich so mit 23, 24 gab es für mich nochmal diesen nächsten Schritt. Das war dann tatsächlich der Bereich in die Nationalmannschaft. Das war dann mein Zusammentreffen mit Milan Stenzel. Weiß nicht, wer das von euch vielleicht noch so im Hinterkopf hat, den Namen. Milan Stenzel ist eigentlich so bekannt geworden als Trainer von Jean-Michel Seif, gemeinsam mit Mr. Wang aus Belgien. Und Milan hat natürlich dieses Ehrgeiz-Gen, das in mir auch schon brannte, ja, noch weiter ausgearbeitet. Also in den Extremphasen, in denen ich in Grenzau als Profi dann gespielt habe, hatten wir 4 Einheiten am Tag, haben dann quasi morgens früh angefangen mit um 8 Uhr, haben dann um 10 Uhr die zweite Einheit gehabt, haben die dritte Einheit um 15.30 Uhr gehabt, um dann am Ende, wir haben es immer Mitternachtseinheit genannt, von 20 bis 21.30 Uhr nochmal zu spielen. Also das war schon sehr, sehr speziell. Ob das jetzt unter trainingswissenschaftlichen Voraussetzungen immer das Beste war, weiß ich nicht. Aber es hat schon in gewisser Art und Weise geprägt und mir, für mich persönlich, damals sehr geholfen.
Und was die wenigsten auch wissen, du stammst ja aus einer Metzger-Dynastie, ähnlich wie Stefan Raab, ja. Und Markus Lanz würde sagen, ich habe da eine nette Anekdote gelesen über ein Gespräch mit deinem Opa, wo es um deine berufliche Zukunft ging. Erzähl doch mal.
Also jetzt muss man wissen, im Hause Brause heißen die Söhne sehr häufig Richard. Ja, und ich bin der vierte oder der fünfte in direkter Reihe. Und als ich dann zu Richard Senior irgendwann mal kam, und das war übrigens auch so in diesem Altersbereich, als ich dann in die Nationalmannschaft den Sprung gemacht habe, hat mich also mein Opa Richard Brause zur Seite genommen und hat gesagt, hör mal, wann hörst du eigentlich, und er machte diese Bewegung, die alle Tischtennisspieler hassen, das ist diese Bewegung, dieses, wann hörst du eigentlich mit diesem
Geklicker auf,
mit diesem Ping-Pong auf und machst was Anständiges. Er spielte also darauf an, dass ich endlich den Betrieb meiner Eltern übernehmen sollte und in deren Fußstapfen treten müsste. Und das war, mein Opa war sehr, sehr freundlich, also ein bisschen patriarchal. patriarch, aber eben auch insgesamt doch ein sehr, sehr väterlicher, großväterlicher Typ. Und das war für mich tatsächlich so ein bisschen eine Initialzündung, dass ich gesagt habe, Mensch, Opa, sei mir nicht böse, aber lass meine Eltern das in aller Ruhe weitermachen, aber mein Ding ist das nicht. Ich möchte Tischtennis spielen. Ich möchte im Tischtennis bleiben. Das ist das, was ich wirklich lebe und liebe. Und ja, wir haben da so eine, aus meiner Erinnerung war das jetzt auch nicht ein stundenlanges Gespräch, er hat das dann akzeptiert, aber das war tatsächlich für mich richtungsweisend. Man hat das ja mitunter, diese Gespräche über verschiedene Generationen, die einen dann so ein bisschen klarer machen, jawohl, das ist meine Richtung, das möchte ich machen.
Aber hast du aus deiner Metzgerfamilie wenigstens auch was mitgenommen? Ich könnte mir vorstellen, dass du immer so ein paar Frikadellen hier mitbringst oder irgendwie sowas. Oder?
Also ich muss sagen, der letzte Metzgerbetrieb, der, ich sag mal, so einen direkt kausalen Zusammenhang mit der Familie Brause hatte, ist erst vor ein paar Jahren geschlossen worden. Mein Onkel hatte noch viele Jahre eine Metzgerei in Dortmund. Wir sind ja so, ich sag mal, westfälische Wurzeln, ein Teilbereich. Und der andere Teilbereich so ein bisschen auch aus Oberfranken. Insofern ist das tatsächlich so, dass ich lange eben noch mit Wurstlieferungen à la Brause beliefert und beglückt wurde. Selbst eine Wurst machen, das habe ich tatsächlich nie gelernt.
Das wäre doch mal was. So über deine aktive Karriere haben wir, glaube ich, auch schon ein bisschen gesprochen, aber du warst in den 90ern, hast du ja gespielt, das ist ja eigentlich so jetzt zumindest in meinem Empfinden ein Hochjahre der Tischtennis. Ich denke, was man da für Zuschauer auch in der Bundesliga hat, da würden sich heute viele Spieler Wahnsinn. aus unserem Kader die Finger lecken. Hast du es ganz gut erwischt, Willi.
Ja, und es ist das fällt mir jetzt eben ein, auch mit dem Wissen, dass Ochsenhausen jetzt ins Finale eingezogen ist. Ich habe 2 Jahre in Ochsenhausen gespielt, in der, ich will mal sagen, Aufbruchzeit. Rainer Ihle, der Ochsenhausen ja wirklich auf den Weg gebracht hat. Und ich werde es also wirklich nicht vergessen. Wir haben in Ochsenhausen gelebt, in Biberach gespielt. Und am Tag eines Bundesligaspiels hing da ein Riesenplakat jedes Mal. Heute Tischtennis. Und ganz Ochsenhausen war auf den Beinen, um eben in der Nähe von Biberach, in Maselheim, glaube ich, heißt das, wo die Halle damals eben gewesen ist, Tischtennis anzuschauen. Also in einem normalen Bundesligaspiel waren 2.500 Zuschauer. Das war wirklich eine ganz spezielle Zeit und ich habe das auch sehr genossen. Ich habe also 12 Jahre in der ersten Liga gespielt, in den verschiedensten Stationen und das war eine gute Zeit.
Das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch immer so von 89 dieses Bild vor Augen, wie Jörg Roskopf da durch Münster hier, Münster in Hessen, da diese Parade hat, wo die ganzen, also wie bei einer Fußballweltmeisterschaft, was das wirklich sagenhaft ist. Vielleicht auch mal ein Thema für einen der nächsten Podcasts, was seitdem passiert ist oder was sich geändert hat, dass wir jetzt quasi da sind, wo wir heute sind. Ich würde aber gleich noch einen Schritt weitergehen zu der Trainerkarriere. Du warst ziemlich spät dran, mit Tischtennis anzufangen, warst aber ziemlich früh dran, Trainer zu werden. Du hast mal in einem Interview, glaube ich, gesagt, dass das auch ein Grund war, auch weil du oft auf der Bank gesessen hast bei großen Wettkämpfen. Also bist du schon 32 Nationaltrainer geworden. Ja, ja. Wie ist das dazu gekommen oder wann hast du deine Affinität dafür entdeckt?
Also meine Affinität habe ich dazu schon relativ früh entdeckt. Ich habe mich auch immer wieder mal, wenn Not am Mann war, auch als Spieler schon auf die Bank oder auf den Betreuerstuhl eben dann gesetzt und schon gemerkt, hey, das ist mein Ding. Und es war damals tatsächlich so, dass ich ja auch das akzeptiert habe. Ich hatte es ja schon gesagt, Rossi, Speedy, bin ein bisschen stolz drauf auch noch, dass mein letztes Europa-Liga-Spiel damals gegen Polen das quasi erste Spiel von Timo Boll war. Also da haben sich die Wege damals schon gekreuzt. Ich habe ja auch mit ihm 2 Jahre nochmal in Gönnern zusammengespielt. Da habe ich aber auch schon für mich gemerkt, wenn ich diese Top-5-Position halten will, da muss ich eigentlich mein Trainingspensum nochmal steigern, weil Tischtennis hat sich extrem weiterentwickelt, auch in dieser Phase schon. Und dieses, einseitig orientierte Vorhand-Topspin-Spiel, was ich eben propagiert habe und was ich eben gespielt habe, das habe ich dann auf diesem letztlich ganz hohen Niveau auch nicht mehr halten können, ehrlicherweise. Und dann war es natürlich klar, es wäre auch kein Problem gewesen, denke ich, noch 2-3 Jahre in der Bundesliga zu spielen, aber ich habe dann für mich gesagt, okay, ich höre bewusst, bin zu damals zu Glenn Ist gegangen, gesagt, hier, alles klar, ich finde es klasse, dass du mich nochmal ein Jahr weiter in der Nationalmannschaft haben möchtest. Ich bin auch gerne bereit, als Trainingspartner zur Verfügung zu stehen, aber ich möchte eine andere Priorität für mich setzen. Und Nationalmannschaft, das war eigentlich das Beste als Spieler, was mir passiert ist. Das war eine herausragende Zeit für mich. Aber ich habe dann auch gemerkt, okay, ich möchte mich so ein bisschen in andere Richtungen entwickeln und habe dann eben wirklich relativ früh für mich gesagt, das, was ich machen möchte, ist eben diese Trainerkarriere.
Ja, und dann warst du ja bereits 2000, warst du schon bei Olympia dabei, 2004 dann für die Damen. Wurdest du dann Herren-Nationaltrainer, 2008 Peking, reden wir vielleicht dann gleich nochmal kurz drüber. Wie war so die Anfangszeit als Trainer und wie waren dann auch die Unterschiede, ein Damen-Nationaltrainer zu sein und Herren-Nationaltrainer zu sein?
Also ich habe eigentlich, ich sag mal, Nationalmannschaft gespielt so bis 97, 98. Also so um den 30. Um mein 30. Lebensjahr habe ich dann aufgehört. Und hatte dann aber nochmal 2 Jahre so einen Übergang, wo ich mit Timo in der Mannschaft gespielt habe, wo ich in der Bundesliga noch ganz gut eben mich dargestellt habe. Aber dann eben gemerkt habe, hey, ich möchte diesen, ja, ich sag mal, Dirk Schimmelpfennig hat mich damals in dieses Trainerteam geholt, zunächst mal als eine Art Assistenztrainer für den damaligen Förderkader, das waren dann Spieler wie Timo Boll, Soltan Feyer-Konnert, Lars Hielscher, Thomas Keinert, der damals noch für Deutschland gespielt hat, und das war nicht mehr so ein Testballon, ob das wirklich was für mich sein würde, aber ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, ja, gefühlt glaube ich, dass ich ein besserer Trainer als Spieler sein würde, weil ich tatsächlich ziemlich gut auch die Spieler lesen konnte. Und ich war am Anfang sehr, sehr nah an den Spielern sozusagen als Mannschaftskamerad dran. Vielleicht am Anfang auch ein bisschen zu nah, aber konnte natürlich auch eine Menge daraus rausnehmen. Ist ja wichtig, dass man später als Trainer auf der einen Seite nah genug dran ist, aber auch einen gewissen Abstand trotzdem hat, um eben bei schwierigen Nominierungen dann eben ja ein bisschen einfacher das Ganze eben auch darlegen zu können. Ist ja nicht immer nur eitel Sonnenschein, wenn ich als Trainer arbeite und jemandem erklären muss, dass er nicht nominiert wird. Aber diesen Spagat haben wir, denke ich, ganz gut hinbekommen. Und es war damals eben auch noch häufig so, dass die Damen- und Herrenlehrgänge quasi parallel gelaufen sind. Und als ich dann die Möglichkeit hatte, nachdem ich 2 Jahre im Assistenzbereich gearbeitet habe, wir haben damals ja auch schon überlappend gearbeitet, dass wir dann mal gemeinsam trainiert haben, dass wir mal internationale Meisterschaften übergreifend betreut haben. Und dann hatte ich die Möglichkeit bekommen, eben eine hauptamtliche Stelle als Damenbundestrainer anzutreten. Da habe ich gesagt, jawohl, das möchte ich machen und habe dann auch zugegriffen. Und das war genau richtig so.
Ja, und der Unterschied zwischen Frauen und Herren. Also ich habe, du hast auch mal gesagt dazu, glaube ich, man muss sich bei den Damen noch mehr um die Damen kümmern und bei den Herren, naja, weniges klingt jetzt blöd, ne? Also ja, du hast gemeint, man muss die mehr.
Man muss die, sagst du in deinen Worten? Ja, man muss noch ein bisschen besser wissen, wie man die Damen eben
auf abseits des Tisches so ein bisschen
packen muss, sag ich mal. Ja, das ist noch ein bisschen mehr eine emotionalere Geschichte, wie man sie eben anspricht. Da ist nicht immer 1 und 1, 2, muss man sie auch noch ein bisschen mehr abholen. Und ich glaube, das ist mir in dieser Phase ganz gut gelungen. Gab auch schwierige Zeiten, gar keine Frage, aber ich glaube, dass es schon in erster Linie dort ist, wie ich eben einfach die Damen abhole. Da kann ich nicht alles immer nur als gegeben und so ist es und nicht anders voraussetzen, sondern wie gesagt, dieses Abholen ist noch mal ein bisschen wichtiger als eine Relation bei den Herren.
Du lavierst dich irgendwie so um diesen Vergleich herum, habe ich das Gefühl.
Du weißt, ich bin heute Sportdirektor, da gehört Lavieren dazu.
Das stimmt, aber wir sprechen ja über die Vergangenheit. Ich meine, ich weiß nicht, ob Nicole Strohs jetzt den Podcast hört, aber du hast ja wirklich auch so Charakter, gerade bei den Damen auch Charakter gehabt. Ja. Ich stelle mir das wirklich schwierig vor.
Auf jeden Fall. Also um jetzt mal auch auf den Punkt in diesem Bereich zu kommen, die waren schon alle nicht ganz leicht zu nehmen. Egal, ob das jetzt eine Nicole Strohs war oder wir haben ja mit den verschiedensten Spielerinnen da eben zu tun gehabt. Das waren schon alles, ja, echte Charaktere und auf jeden Einzelnen musste man sich so einlassen, als ob es nur diese eine Spielerin gab. Das ist eigentlich so dieser Unterschied. Bei den Herren ist es manchmal so, dass es dann eben eine Gruppe ist und dass man sagt, hier alles klar, komm als Gruppe so. Bei den Damen waren eben diese Einzelgespräche noch mal ein bisschen wichtiger. Bei den Damen war es eben dann wichtig, genau zu erklären, in dem Augenblick, du bist das Wichtigste und damit eben auch so ein bisschen zu spielen und zu jonglieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis und es war damals schon, wir haben ja eine herausragende Situation gehabt, ja, mit der Elke, mit Nicole, die eben dort gespielt haben. Mit der heutigen Damenbundestrainerin Schöpp. Ja, also das war schon so, das waren schon alles Charaktere, die nicht immer ganz leicht zu handeln waren.
Ja, und dann wurdest du Herren Nationaltrainer, hattest gleich zwei Highlights, 2:6 die Heim-WM, Mannschafts-WM.
Ja, also ich will mal weg von den Highlights. Dann hatte ich erstmal, was ist das Gegenstück zum Highlight? Ein Downlight oder?
Ein Download, nee. Downlight.
Ein Tiefpunkt? Ja, also das war für mich eigentlich nochmal ein bisschen prägender. Also meine erste Europameisterschaft war die bekannte Europameisterschaft in Aarhus. Dirk Schimmelpfennig damals Cheftrainer, ich der Herrentrainer und wir beide auch ganz bewusst gesagt, jawohl, wir wollen jetzt endlich den Titel für die Herren und wir haben das, ich glaube auch untypisch für Brause heute, ja, wir haben das Operation Gold genannt, ja. Und dann haben wir, ich will das mal bewusst so aufdrücken, richtig einen auf die Schnauze bekommen, indem wir im Viertelfinale gegen Rumänien eben verloren. Und daraus haben wir alle gelernt und gut auch damals, dass wir einfach die Ruhe hatten, auch von Seiten des DTDB, von Seiten des ganzen Umfeldes einfach zu sagen, okay, in aller Ruhe, wir arbeiten weiter und das war auch genau richtig so. Man muss das im Tischtennis immer in diesen langfristigen, langjährigen Entwicklungen sehen und ein paar Wochen und Monate später gab es mit Christian Süß und Timo Boll die lange ersehnte erste ja große Medaille 2005 in Shanghai im Finale, ein denkwürdiges Turnier mit richtig ausverkauften Rängen, 10.000 bis 15.000 Zuschauern in Shanghai in der Halle. Also das war so mein persönliches allererstes Highlight, bevor es natürlich dann ziemlich steil weiter nach oben ging.
Genau. Du hast in der ersten Folge schon gesagt, dass dein Highlight überhaupt Olympia 2008 war, Peking. Silbermedaille, die erste nach 12 Jahren wird der erste Mannschaftswettbewerb bei Olympischen Spielen. Halbfinale gegen Japan. Wir machen das jetzt mal als den Netzroller der aktuellen Folge, nämlich Olympia 2008. Ich denke, da könnte man mehrere Folgen füllen über dieses Ereignis und dieses Turnier. Aber ich war letztens bei dir zu Hause in deinem Büro, da hängt noch diese Bilderreihe mit diesem Jubel vom Halbfinale. Erzähl doch mal, was bedeutet dieses Turnier für dich, diese Medaille und wie hast du das damals erlebt?
Nun, wir haben ja angefangen, ich sag mal, seit 2005, 2006 uns ja in diesem absoluten Top-Bereich im Herrenbereich immer mehr zu spielen und auch festzusetzen. Die Frage war, wann gibt es die erste Olympiamedaille wieder? Dürfen wir nicht vergessen, 2000, 2004, das sind ja immer 4 Jahreszeiträume, gab es keine olympische Medaille. Und diese Mannschaft, das ist eine große Mannschaft. Kann ich nicht sagen, das war, sondern das ist eine große Mannschaft, weil mit Timo Boll und Dimitri Ovtcharov, das sind ja nach wie vor die Stützen, gemeinsam jetzt mit Patrick Franziska der Mannschaft. Christian Süß hat für mein Gefühl viel zu früh aufgehört, aber okay, da hat das Knie einfach nicht so gut gehalten mehr. Da war eine Mannschaft am Start, die wirklich gebrannt hat und eine sehr, sehr gute Mischung aus 3 verschiedenen Charakteren. Ich sag mal, einen Blutjungen Dimitri Ovtcharov, einen Heißsporn Christian Süß und einen sehr gut spielenden Timo Boll, der schon damals spielerisch auf dem allerhöchsten Niveau gespielt hat. Und dann ist immer die Frage, wie kannst du abliefern? Und das hat so eine gewisse Eigendynamik gehabt, dieses Turnier. Ich erinnere mich, dass du eben, die Systematik war nicht ganz leicht, wie du in Finals kamst. Also du hast einen direkten Weg gehabt. Wenn du aber auf dem direkten Weg in ein mögliches Finale in einem theoretischen Halbfinale der besten vier Mannschaften ein Spiel verlierst, dann bist du wieder nach hinten gekommen und musst zwei weitere Spiele gewinnen, um eben dann um Bronze spielen zu dürfen. Also so irgendwie in dieser Richtung war das. Und insofern hing da unheimlich viel an dem Match gegen Japan. Ja. Und wir hatten uns vorher wirklich die Taktik ziemlich gut zurechtgelegt, haben gesagt, Mensch, also Timo hat eine sehr gute Chance, zwei Punkte zu machen. Wir hatten als Gegner Kanjo, Penholder-Spieler, der auch nicht leicht zu besiegen war. Und wir hatten ein starkes Doppel gegen uns mit Kishikawa, Mizutani und haben dann überlegt, okay, wenn wir tatsächlich es schaffen sollten, 2-0 zu führen, dann wollen wir jetzt nicht dieses Risiko gehen, mit Boll Süß direkt ins Doppel reinzugehen, sondern haben dann bewusst auch Ovtcharov Süß gesetzt, weil wir gewusst haben, hinten raus haben wir einmal Süß-Kanjo, was wir durchaus als eine Chance eingeschätzt haben, aber eben vor allem noch die Nummer 3 der Japaner, Kishikawa gegen Timo Boll. Und ja, es kam dann, wir haben 2-0 geführt, dann das Doppel verloren, dann dann Christian Süß gegen Kanjo auch verloren. Und dann kam es zu diesem Showdown 2-2. Ich hoffe, ich habe die Reihenfolge jetzt richtig im Kopf
gehabt. Stimmt, glaube ich,
ja. Aber es kam dann zu diesem Showdown. Und ja, wie es dann natürlich klassischerweise war, hat das Spiel wirklich auch so eine gewisse Eigendynamik gewonnen. Ich weiß noch, Christian Süß sagte neben mir auf der Box, jetzt fängt der Kishikawa in diesem Halbfinale auch noch an, mit Vorhand gut zu spielen. Und so war das tatsächlich auch. Ja, aber Timo Boll hat sich da in dieser Situation auch als einmal mehr als ein Fels in der Brandung irgendwo erwiesen. Hat dann nach dem Satzausgleich 2-2, es war ja wirklich ein 3-2-Match, den fünften Satz dann für sich entschieden.
Gott sei Dank auch relativ deutlich, oder?
Ich glaube, relativ von Anfang an, ganz genau, ja. Und dann hat tatsächlich Professor Bernd Wohlfahrt heute noch der DOSB Mannschaftsarzt und ja Hobbyfotograf diese Reihe aufgenommen und das war der Augenblick, wo alle eben aufsprangen und da habe ich gemerkt, meine Beinarbeit ist ein bisschen langsam geworden, weil ich war mit unter den ersten zwei beim Aufspringen, noch unter den ersten drei beim Sprung in die Box, aber danach haben mich alle bei der beim Jubelsprint zu Timo Boll abgehängt. Ja, aber ein ganz spezielles Halbfinale. Ja, und dann gab es natürlich das Finale gegen China. Da kann ich auch noch mal eine nette Geschichte gleich erzählen.
Ja, kannst du?
Ja.
Oder
nicht vom Spiel
oder selbst. Oder wir machen es als Cliffhanger und du erzählst es in der nächsten Folge.
Das kann ich natürlich auch machen. Ja, halt ja, also weniger muss man sagen, das ist mehr so ein Schmunzeln im Vorhinein. Das machen wir, das erzähle ich bei der nächsten Folge, denn das Finale selbst, da muss man einfach sagen, haben wir auf eine in der Situation einfach für uns nicht zu schlagende chinesische Mannschaft gespielt. Die großen drei, Malin, Wang Hao, Wang Lichin, die waren an diesem Tag in Peking für uns so einfach eine halbe Nummer zu groß.
Hat sich das irgendwie verändert, dieser Erfolg? Weil ja wahrscheinlich, du bist ja auch dann was Herr Nationaltrainer wahrscheinlich auch mit dem Ziel angetreten, eine Medaille zu holen. Und es war selber deine erste, auch wenn du keine physische Medaille bekommen hast. Trägst du sie zumindest im Herzen. Hat sich das irgendwie verändert, dass irgendwie da so ein Druck abfällt? Oder hat sie noch mehr angespornt? Oder wie?
Also ich würde sagen, es hat mich zunächst mal bestätigt, dass der Weg und die Art und Weise, wie ich Tischtennis verstanden habe, dass das ein erfolgreicher Weg sein kann. Jeder als Trainer muss ja seinen eigenen Weg irgendwo finden. Dabei ist immer wichtig, ich mag diese Schlagzeile, Brause ist authentisch, wo Brause draufsteht, ist Brause drin.
und schmeckt wie Brause, riecht wie Brause, ist
Brause. Ist Brause, ganz genau. Also insofern ist das tatsächlich eine Bestätigung der Arbeit gewesen. Und es hat mich tatsächlich noch etwas mehr angespornt. Aber es ist eben mal gut, wenn man zwischendurch eine Rückmeldung bekommt, Mensch, hier, dieser Weg ist der richtige. Das muss nicht für jeden einzelnen Trainer so sein, aber wichtig ist als Trainer, und das gebe ich gerne all meinen Kollegen mit, seid authentisch, findet euren Weg. Das ist nämlich der richtige.
Ja, so ist das. Man muss ganz schön durchhuschen durch deine Karriere, gell? Das ist also jetzt, du warst dann an der Werner Schlager Academy von 2010 bis 2015.
Ja.
Hast dann nochmal einen anderen Weg, zumindest einen anderen Weg eingeschlagen, aber im Prinzip ja ähnlich. Du hast da auch mit Spielern gearbeitet. Und bist jetzt seit 5 Jahren, du bist seit 5 Jahren jetzt Sportdirektor, 2015, ja, ziemlich
Zeit,
genau sogar,
die Zeit
im,
rennt.
Sommer, im Sommer angefangen, glaube ich, oder im Frühjahr, Sommer 2015. Was ist so dein Resümee, 5 Jahre Sportdirektor, ist ja wieder ein anderer Job, gefühlt ja. Weniger in der Halle, mehr am Schreibtisch, andere Aufgabengebiete?
Ja, das Schöne, ich nenne mich immer selbst so ein bisschen ein freies Radikal, ja? Im positiven Sinne, weil einfach man in unheimlich viele Bereiche formen und begleiten kann. Das bedeutet, dass man das ein oder andere Mal natürlich im sportlichen Bereich nach wie vor ganz maßgebend mitentscheidet, dass man natürlich auf der anderen Seite auch in sportpolitischen Gremien vertreten ist, den DTDB darstellen muss und so eben Grundlagen schafft, damit der DTDB eben auch weiter erfolgreich sein kann. Eine ganz wichtige Arbeit ist eben, und das kommt mir, glaube ich, schon als Typ entgegen, einfach die Kommunikation. Kommunikation zum Beispiel mit unseren Landesverbänden, weil ohne diese direkte Kommunikation, ohne dass man immer wieder versucht, sich irgendwo in Gesprächen weiterzuentwickeln, Leute abzuholen, Leute mitzunehmen, gemeinsam da eine Strategie zu entwickeln, ohne die geht es einfach gar nicht. Und ich muss sagen, als Trainer habe ich schon versucht, immer diese Kommunikation zu suchen. In der Zeit in der WSA bin ich mehr oder weniger vorbereitet worden auf die Rolle als Sportdirektor. Ich war in der WSA, ja, ich will mal sagen, Cheftrainer, zwar jeden Tag in der Halle, aber eben auch gleichzeitig in viele andere Abläufe der Sportpolitik mit eingebunden. Und das hilft mir natürlich, oder das hat mir natürlich dann im Einstieg 2015 sehr geholfen. Und ich finde das nach wie vor eine hochspannende Tätigkeit. Und ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ich manchmal auch in der Halle bin. Aber ich sehe natürlich auch meine Aufgabe mittlerweile in erster Linie eben außerhalb der Halle. Ich sehe nach wie vor so Sportdirektor. Man muss gucken, dass man die Betonung auf den Sport legt. Aber Direktor heißt ja, ich gebe eine Richtung vor. Und das muss man eben versuchen, immer gemeinsam zu entwickeln. Und was ich vor allem für mich als Sportdirektor gelernt habe, ist, dass man niemals auslernt. Man muss immer weiter bereit sein zu lernen, immer weiter bereit sein, ein offenes Ohr zu haben. Und dann kann man viele Leute mitnehmen. Und dann kann man auch nicht nur sich selbst, sondern auch eben eine Sportart oder ein Ziel verfolgen und sich weiterentwickeln.
Und eins deiner Lieblingszitate, ein Versuch
ist es immer wert.
Genau, eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Vielleicht noch kurz zum Abschluss, wenn du irgendwie so 3 Namen nennen würdest, die dich in deiner Tischtenniskarriere vom Anfang bis heute so geprägt haben, ist wahrscheinlich schwierig, weil es mehr sind, aber vielleicht kannst du die irgendwie eingrenzen.
Ja, ich sag gleich 3 Namen. Das sind natürlich für mich einfach Namen, die mich in den einzelnen Phasen geprägt haben. Und das war für mich, da muss ich auch so ehrlich sagen, das Duo Hampel-Lieder, Stenzel-Schimmelpfennig. Weil ohne Dirk hätte ich eigentlich nie die Chance gehabt, da rein zu riechen auf diesem Niveau. Der hat mich schon sehr, sehr gut da herangeführt. Und das waren so die für mich die prägenden Namen jetzt so aus dem Bauch raus.
Mensch, den können wir auch mal einladen. Aber das ist natürlich jetzt einer, der Dirk Schimmel fand ich, einer der wichtigsten Deutschen im Sport als, wie heißt das beim DOSB? Vorstand Leistungssport ist er ja quasi als dein Vorgänger dann dahin gewechselt und auch gerne mal Chef der Mission bei den Olympischen Spielen und so. Aber er hat natürlich auch sehr, sehr viel mitgemacht über viele Jahre. Und ja, Richard, eine Folge über dich, da müssen wir eine Doppelfolge fast draus machen, gell?
Wir machen erstmal den Cliffhanger, dann finde ich wirklich
witzig. Wir machen den Cliffhanger, ich habe auch noch einen Cliffhanger, weil wir sind jetzt schon, wir sind schon wieder über eine Stunde. Ich hatte bei Instagram noch eine offene Fragerunde an dich gestellt. Das nehmen wir auch mit in die nächste Folge.
Ja.
Und eine Frage haben wir schon beantwortet, woher hast du den coolen Namen? Haben deine Vorgänger
das
auch schon gehabt,
das
aber du hast deine eigenen Söhne nicht Richard genannt.
Ja, sagen wir mal so, das war eine längere Diskussion und am Ende haben wir die Lösung gefunden, dass mein ältester Sohn Robin Richard heißt.
Okay, Ja, so war auch ein bisschen aus der Zeit, oder seine eigenen Kinder nach dem eigenen Namen zu nennen. Das war eigentlich nur noch adliger und du hast ja nicht Richard von Brause.
Nein. Zum Adelstitel hat es nie gelangt und ich sehe auch die Chance relativ klein, dass ich in Adelstand erhoben werde. Also, und das strebe ich ehrlicherweise auch gar nicht an.
Sir Richard Brause, ja. Und dein Nachname, der bietet zumindest viel Möglichkeiten zu Wortspielen.
Eindeutig.
Ja. Ahoi. So.
Brause.
Keine Folge Ping Pong und Brause, ohne kurz über Tischtennis und Corona zu sprechen. Mhm. Es sind jetzt mit Bayern, glaube ich, am 8.6. hat das letzte Bundesland jetzt auch flächendeckend quasi die Öffnungen erlaubt. Es ist leider in Anführungsstrichen immer noch so, dass es sehr unterschiedlich ist von Kommune zu Kommune. Der Fluch des Föderalismus würde ich es mal nennen. Wie ist da so der aktuelle Stand aus deiner Sicht?
Also genau wie du es sagst, ich habe es jetzt nicht als Fluch des Föderalismus, aber doppelten Föderalismus bezeichnet, weil diese Kannbestimmung seitens der Bundesregierung, die gibt es ja schon ein bisschen länger. Wir haben im Tischtennis das Glück, dass wir als einer der ersten Hallensportarten, ich sag mal, wir sind ja nicht kontaktarm, aber mit keinem direkten Kontakt, ja, als Sportart ausgezeichnet, dass wir relativ früh eben tatsächlich diese Erlaubnis bekommen haben auf Grundlage eines Hygienekonzepts. Aber ich kann eben eigentlich nur dazu aufrufen, dass die Kommunen sich eben dazu auch öffnen, dass sie sagen, Mensch, hier Tischtennis, der Sport, das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage, auch für die Gesellschaft. Ja, wir haben knapp 600.000 Tischtennisspieler, die wollen wieder Tischtennis spielen und nicht in Anführungszeichen nur draußen, sondern wieder auch in der Halle. Und wenn man diese Hygienekonzepte vernünftig befolgt, dann glaube ich, wird das Risiko auch minimiert. Natürlich kann man es nie hundertprozentig ausschließen, aber ich kann nur dazu aufrufen, dass die Kommunen sich weiter öffnen, denn ich glaube, Sport ist bei allem Respekt und bei aller Vorsichtsmaßnahme, die man natürlich nach wie vor eben haben muss, eine ganz, ganz wichtige Sache, um eben ja einfach für die Öffentlichkeit und für die Gesellschaft eine sehr, sehr gute Grundlage zu bieten. Sport ist wichtig und Tischtennis hat den Tisch dazwischen, und wenn man da die Hygienemaßnahmen einhält, dann kann man Tischtennis ziemlich gut wieder genießen, denke ich.
Das stimmt, aber wenn man sich so umhört, auch in unseren Vereinen, ist es leider halt sehr, sehr unterschiedlich noch. Man muss auch sagen, dass das Handlungs- und Schutzkonzept vom DDDB ist ja, ist jetzt nicht bindend in dem Sinne. Die letztgültige Hoheit hat immer dann die Kommune oder das Gesundheitsamt vor Ort, beziehungsweise der Träger der Hallen. Also das ist oft eine Orientierung. Viele halten sich da dran, aber da gibt es manchmal auch Missverständnisse, oder DTDB legt da die Regeln fest. Wir versuchen, diesen Rahmen zu geben mit unseren Landesverbänden und hoffen dann, dass das so auch angenommen wird. Ja. Aber wer wann und wie die Hallen aufmacht, genau, können wir leider hier nicht
können das nicht, genau. Wir können nur diese Grundlage schaffen. Es gibt viele Kommunen, die sagen, jawohl, dieses Konzept ist bindend, aber das entscheidet jede Kommune. Und es gibt dann Kommunen, die sagen, jawohl, wir nehmen das Konzept und verschärfen es. Was die Kommunen eben nicht machen würden, ist das Konzept aufweichen. Also das sind so diese grundsätzlichen Dinge, die wir eben dargestellt haben in unseren Konzepten. Aber es kann eben auch passieren, und dann hat der DTDB null Einfluss, dass eine Kommune sagt, nein, wir möchten es nicht, weil aus diesen oder jenen Gründen, weil die Schulen eben auch noch zum Teil geschlossen sind oder weil wir auf Zeit spielen, weil wir eben noch warten möchten bis nach den Sommerferien, um wieder zu öffnen, da hat der DTDB dann keinen Einfluss. Ich kann einfach nur noch mal sagen, Mensch, liebe Kommune, überlegt es euch wohlwollend. Bei aller Vorsichtsmaßnahme ist es wichtig, eben Sport wieder zuzulassen, und Tischtennis kann man unter den Hygienevoraussetzungen gut zulassen, glaube ich.
Das stimmt, ja. Oft Kommunen, aber teilweise auch ein Verein, mehr spannende Vereine, wo dann Vorstände auch vielleicht vorsichtig sind oder Abteilungsleiter. Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Da hört man sehr, sehr verschiedene Fälle, oder auch die Beschränkungen, da dürfen dann nur 5 Leute spielen, ja, und so weiter. Also es ist sehr, sehr kompliziert. Wie du schon sagst, man kann nur auch an die Tischtennisspieler appellieren, sich irgendwie mit dieser Situation bestmöglichst abzufinden. Mein Impuls war auch schon immer, ja gut, ich bin jetzt jung und so, eigentlich sehe diese Gefahr nicht, aber vielleicht ein bisschen von seinem eigenen Egoismus auch zurückzutreten, ja, so ein bisschen an die Allgemeinheit zu denken. Ansonsten versuchen wir ja auch mit verschiedenen Sachen die Tischtennisspieler zu unterstützen, also mit gemeinsam mit mytischtennis.de gibt es ein Hallenbuchungssystem, wo man zum Beispiel dann Hallenzeiten eintragen kann, die Tische bestimmen kann, die Uhrzeiten bestimmen kann und dann kann sich jeder da online eintragen. Wir haben mehrere Best-Practice-Beispiele gebracht. Der TTVN, also der Tischtennisverband Niedersachsen, hat eine Online-Sprechstunde jetzt eingerichtet. Sowieso können sich die Tischtennisspieler auch, glaube ich, immer an ihre Landes- oder Verbände oder auch an uns wenden. Also ich denke, man muss da so ein bisschen zusammenstehen, zusammenhalten, das Beste drauf machen und dann hoffen irgendwie, dass das dann wieder wird.
Ja, und die Kommunen müssen sich auch darauf einlassen, dass man sagt, okay, das Konzept, das nehmen wir. Und wenn wir es noch ein bisschen verschärfen wollen, selbst wenn es am Anfang so ist, dass wir nur 4 Tische zulassen, ist es trotzdem ein Anfang. Weil dann kann man sehen, wie entwickelt sich alles. Also ich fände es halt immer nur schade, wenn eine Kommune sich damit nicht auseinandersetzt und einfach sagt, nee, ich möchte mich gar nicht darauf einlassen. Weil ja, Corona scheint uns ja dann doch noch etwas zu begleiten und die Hygienekonzepte werden aus meiner Sicht nicht in 3 Wochen zur Seite gelegt werden, auch wenn wir natürlich hoffen, dass es weitere Erleichterungen zukünftig geben wird.
Dann blicken die Glaskugel, lieber Richard, den du ja so gerne wagst. Der Neustart der Saison, aktuell ist alles normal geplant in allen Ligen. Gibt's da was Neues? Wird da noch sondiert, noch ausgesucht? Startet die Saison? Wenn ja, irgendwie gibt er dann so, wird ohne Doppel gespielt? Wie ist da so die Lage? Gibt's da schon was
Spruchreifes? Ja, es gibt diese Alternative, dass man dann tatsächlich sagt, ja, also wenn Doppel nicht erlaubt sein sollte, dann muss man ohne Doppel spielen. Im Augenblick gehen wir einfach mal davon aus, dass die Saison normal startet. Wir haben die Sommerferien dazwischen. Haben wir hoffentlich nochmal eine Entwicklung, die sich alles weiter entspannt. Wir haben die Hoffnung, dass vielleicht auch international, zumindest auf europäischer Ebene, das ein oder andere, ja, vielleicht ab September geht. Und wenn man international beginnt zu spielen, dann sollte aus meiner Sicht auch nichts dem entgegenstehen, dass, wenn die Hallen dann auf sind, und da sprechen wir jetzt noch von knapp 4 Monaten, dass man auch wieder einen Wettkampf zulässt. Warum nicht? Also hoffen wir mal das Beste.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Auf jeden Fall.
Können wir unsere Zuhörer auf nächste Folge vertrösten mit einem Cliffhanger, mit Fragen an Richard, mit vielleicht einem Gast. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt oder Anregungen habt, podcast@tischtennis.de. Ansonsten würde ich, können wir Schluss machen, oder? Gerd Rubenbauer und ausreichend irrelevante Benedikt Probst bedanken sich wieder für die Aufmerksamkeit. Und wünschen allen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Ciao,
ciao.